Ihr dürft den Römerbrief Kapitel 6 aufschlagen. Wir werden heute ein paar Kapiteln oder in ein paar Kapiteln vom Römerbrief lesen hauptsächlich. Aber ich möchte euch vorher einladen, dass ihr euch nochmal auf eine besondere Art begrüßt. Wendet euch doch gerade mal an euren Nebenmann links und rechts und sagt: Guten Morgen, schön, dass du da bist, heiliger Manfred oder heilige Trude. Okay? Mach das doch mal kurz. Ja, ihr dürft auch gern heiliger Günther zu mir sagen, weil das ist, was wir sind. Wir sind die Versammlung der Heiligen. Das sind wir in Jesus Christus. Der Apostel Paulus in seinen Briefen nennt die Gläubigen an Jesus Christus Heilige. Apostel Johannes, in der Offenbarung sehen wir das auch. So schreibt zum Beispiel Paulus an die Gemeinde in Korinth, die große moralische Probleme hatte, die gestritten haben miteinander, sich nicht sehr heilig benommen haben, also kein Mensch hätte die heilig gesprochen. Aber Paulus schreibt an sie, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den Berufenen Heiligen. Und an die Philipper schreibt er, allen Heiligen in Christus Jesus. Also wir sind heilig in Christus Jesus. Wir sind geheiligt in dem Messias Jesus. Das ist eine Heiligkeit, die nicht aus uns kommt, wegen irgendwas, was wir getan haben oder nicht getan haben, sondern die uns von außen zugerechnet wird, einfach weil wir Jesus vertrauen. Dieses perfekte, heilige, sündenlose, makellose Leben wird uns zugerechnet im Austausch gegen unsere Sünden, die ihm am Kreuz zugerechnet wurden. Denkt an das Beispiel mit dem T-Shirt vom letzten Mal. Wir sind bekleidet, wir sind umkleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und wenn der Vater dich sieht, dann sieht er Jesus, über den er gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das sagt der Vater über dich, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an der ich Wohlgefallen gefunden habe. Das ist, wer du bist in Jesus, begleitet mit ihm, und er behandelt uns wie Jesus. Unsere Stellung vor Gott ist in ihm. Wir sind Heilige in Jesus. Das ist unsere Identität in ihm. Und es ist eine geschenkte Identität, keine erarbeitete Identität. Also im Gegensatz zu allen anderen Identitäten, ganz besonders in unserer westlichen, individualistischen Kultur. Also in Afrika merken wir das, oder auch im Nahen Osten, da ist die Identität der Menschen viel mehr festgelegt durch ihre Rolle in der Familie oder im Clan. Also du bist ein Vater, du bist eine Mutter, du bist eine Tochter, das ist, was von dir erwartet ist. Und wenn du deine Rolle gut ausfüllst, dann bekommst du Anerkennung, dann bist du ein ehrenwertes Mitglied, dann kannst du dich auch gut fühlen. Das Ganze kommt natürlich mit einem gewissen Gruppendruck, auch das kann man beobachten. Also du musst performen, du musst leisten, um angenommen zu sein. Aber ich denke, in unserer individualistischen Kultur im Westen geht es noch weiter. Also du machst dir selber eigentlich viel mehr deine Identität, deine eigene Identität, als in anderen Kulturen. Also mach was aus dir, mach aus dir, was du in dir fühlst. Verwirkliche dich selbst, egal was deine Familie sagt. Lass jetzt los, hat die Elsa gesungen in dem Disney-Film Frozen. Befrei dich von allen Erwartungen. verwirkliche deine Träume. Das wird uns gesagt. Und in der Realität sind die gar nicht so einfach, gell? Es ist nicht so eindimensional, singulär. Also frag mal eine Frau, die den Traum von einer Familie hat und eine gute Mutter zu sein, aber die gleichzeitig Karriere machen will. Also einfach ist es nicht. Verwirkliche deine Träume. Aber der Punkt, den ich machen will, ist: in unserem individualistischen System bist du der Macher. Du bestimmst deine Identität. Du baust dir deine Identität. Das heißt noch viel mehr, du musst es erreichen. Es liegt an dir mehr oder weniger allein. Also deine Arbeit ist deine Identität. Das gilt auch für alle religiösen Systeme. So funktioniert das. Und wenn du die erreichst, wenn du erfolgreich bist in dem, was du tust, dann kannst du dir auf die Schultern klopfen, dann kannst du stolz sein auf dich, auch ein bisschen runterschauen auf die anderen, die nicht so toll sind wie du, weil du hast es geschafft, auch wenn du alles andere aufgeopfert hast, alle möglichen Beziehungen, alle, die nicht mitgehen wollten mit dir. Aber das Problem ist, wenn du versagst und früher oder später wird es kommen, dann kannst du nur mehr verzweifeln. Weil dann bist es auch wieder du. Du bist der, der seine Träume nicht erreicht hat. Und manchmal verzweifelst du auch, wenn du sie erreicht hast, weil du merkst, oh, wie leer es ist und wie sehr du dich getäuscht hast. Dass du vielleicht falsche Träume hattest. Aber auf jeden Fall, es liegt an dir. Du bist der Loser. Du allein. Und da bricht dann die ganze Welt zusammen. Weil die dreht sich ja alles um dich. Du bist dein eigener Gott. Und wenn dein Gott versagt, dann hast du alle Hoffnung verloren. Das ist eine sehr instabile Identität. Auf der anderen Seite, wenn du den wahren Gott, unseren Schöpfer, anbetest, wenn du ihn zum Zentrum, zur Leidenschaft deines Lebens machst, wenn du ihn zum Wichtigsten deines Lebens machst, das ist, was Anbetung eigentlich letztlich bedeutet, dann hast du einen Gott, der sich nie ändert, der nie versagt, der ein Fels ist, der stabil ist. Dann hast du eine stabile, sichere Identität. Und du findest in Jesus eine zugerechnete Identität, eine geschenkte Identität, keine erarbeitete Identität. Eine, die du dir nicht verdienen musst, weil er es für dich verdient hat. In dieser Welt musst du leisten, um angenommen zu sein. In Jesus bist du angenommen von Gott. Und dann kannst du deine Bestleistungen bringen. Aus dieser Ruhe, aus dieser Sicherheit, aus dieser Beziehung mit ihm heraus. Du musst dich nicht zu Gott hinarbeiten. Du kannst aus deiner Beziehung mit Gott an die Arbeit gehen. Das ist ein Riesenunterschied. Und das gilt für jeden Bereich unseres Lebens. In Jesus bist du im Grunde ein Heiliger. Weißt du, was du bist? Heiliger, der dann und wann vielleicht noch sündigt. Aber du bist im Grunde ein Heiliger, nicht ein Sünder. Und das macht einen Riesenunterschied aus, oder? Weil was tut ein Sünder? Ein Sünder sündigt. Ist doch klar. Der kann doch gar nicht anders. Ein Hund bellt, eine Katze miaut, ein Sünder sündigt. Das ist seine Natur. Und das war unsere Natur ohne Jesus, das war unsere einzige Natur. Die Sünde ist uns in die Wiege gelegt. Wir werden nicht zu Sündern, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Wir sind gefallene Menschen. Wir folgen diesen sündigen Impulsen in unserem Leben, tun das, wonach wir uns fühlen, sind triebgesteuert. Wir können gar nicht anders ohne Jesus. Klammerbemerkung dazu, unsere Triebe, unsere leiblichen Triebe sind nicht böse oder schlecht in sich. Es gab in der Kirchengeschichte Strömungen und auch in anderen Religionen Strömungen, die da viel zu weit gehen, die in so eine Leibfeindlichkeit reinkommen. Manche sagen so, das Endziel ist, so völlig antriebslos zu sein, losgelöst zu sein von deinen Gefühlen und von deinen Trieben. Also auf gut Deutsch eine Null zu sein. Aber hey, was für eine Identität ist das? Wie cool ist das, eine Null zu sein? Nee, was unser Leben schön macht, was unser Leben lebenswert macht, ist nicht, dass wir losgelöst sind von der Realität, sondern einzutauchen in das, was Gott für uns hat, in dem heilen, richtigen Rahmen, den er dafür hat. Und Gott hat uns unsere Triebe nicht gegeben, um uns irgendwie zu gängeln oder uns das Leben schwer zu machen. Nee, im Gegenteil, das sind Geschenke. Die haben eine Funktion. Also so ist Sexualität zum Beispiel Gottes Idee. Eine wunderschöne Sache. Wir dürfen die genießen. Ist eine Quelle von viel Freude in Gottes heilem Rahmen der Ehe. Ein exklusiver Beziehungsrahmen. Beziehungen, das ist, was unser Leben reich macht. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und dahin in den richtigen Rahmen wollen wir unsere Triebe, diese Impulse in uns leiten. Aus dem Rahmen herausgenommen, da wird es sündig, also Zielverfehlung. Unzucht, Ehebruch, Perversitäten, so egoistische Triebsbefriedigung. Das ist nicht heil. Das ist nicht heil, wenn jemand sexsüchtig ist, wenn ein Trieb anfängt, dein Leben zu beherrschen. Fängst du an, andere zu gebrauchen, zu deiner Selbstbefriedigung? Und das Problem mit Suchtverhalten ist ja, dass es eigentlich immer weniger befriedigt statt mehr. Genauso ist es mit Essen. Essen ist eine wunderbare Sache. Ich liebe das. Ich liebe es, gut zu essen, besonders in guter Gemeinschaft. Kann man auch sehen, ein Stück weit. Seid ihr nicht froh, dass Gott uns alles zur Speise gegeben hat in 1. Mose 9? Dass wir nicht so wie Koala-Bären sind, die nur Eukalyptusblätter fressen? Ganzen Tag, jeden Tag, dreimal am Tag immer nur dasselbe essen? Wie langweilig! Also Essen ist eine wunderschöne Sache im rechten Rahmen. Aber wenn es anfängt, uns zu beherrschen, wir nennen das dann auch Essensstörung, ne? Da stimmt was nicht. Wenn es zur Völlerei wird, wenn es zur Fresszucht wird, dann verliert es seine Schönheit, oder? Dann ist es ungesund. Genauso ist es, wenn Trinken zu Saufen mutiert. Ist nicht heil, ist nicht gut. Also Triebe sind ein Geschenk, wenn wir sie beherrschen und lenken können in den richtigen Rahmen. Dann bereichert es unser Leben. Aber sie soll nie unser Leben beherrschen. Wir wollen nicht Sklaven unserer Triebe sein. Aber das ist, was wir ohne Jesus waren. Der eine mehr in dem Bereich, der andere mehr in einem anderen Bereich. Aber nun haben wir uns durch Glauben mit Jesus identifiziert. Wir sind Heilige geworden. Wir sind heilig gesprochen worden in Jesus. Heilig vor Gott. Aber mehr als das, wir sind auch eine neue Schöpfung in Jesus, eine neue Schöpfung geworden. Das heißt, wir haben eine neue Natur bekommen, mit neuen, guten, gottgefälligen Impulsen in uns. Und Gott selbst, der Heilige Geist, oder wir können sagen, Gott hat durch den Heiligen Geist, in der Person des Heiligen Geistes, in uns Wohnung genommen, in unseren Herzen. Und so wollen wir in unserem Herzen jetzt das, was Gott will. Wir wollen ihm eine Freude machen. Wir wollen heilig leben. Also was tut ein Sünder? Er sündigt. Was tut ein Heiliger? Er lebt heilig. Das ist natürlich für ihn. Und das ist, was wir sind. Wir sind immer dieselben, wie wir vor unserer Bekehrung waren. Jetzt dürft ihr im Römerbrief lesen, im Römerbrief Kapitel 6, Abvers 4. Wir sind nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also wir sind geistlich in Christus versetzt und was mit ihm geschehen ist, das ist mit uns geschehen. Das ist ein biblisches Konzept. Er ist unser Repräsentant. Wenn er gewinnt, dann gewinnen wir. Das ist wie wenn wir sagen, ja, wir Deutschen, wir haben die Fußball-WM 2014 gewonnen. Wirklich, werden von uns hier. Nee, es waren die 11 oder wie immer viele da alle mitgespielt haben mit Ersatzspielern. Die haben es gewonnen. Aber wir identifizieren uns mit ihnen und wir gewinnen mit ihnen. Am Ende heißt es, Deutschland ist Weltmeister. Hey, wir sind Weltmeister. Und so ist es mit Jesus. Jesus ist unser Champion. Und wir gewinnen mit ihm. Vers 6. Wir erkennen, dass unser alter Mensch, also der wir vor unserer Bekehrung zu Jesus waren, mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also wir wurden mitgekreuzigt mit Christus. Wir waren in ihm. Da ist das mit uns passiert. Vers 7, denn wer gestorben ist, der ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir auch, dass wir mit ihm leben werden. Wir sind auferstanden mit ihm. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Vers 10, denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Vers 13, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Also dieser alte Mensch, dieser Mensch, der wir vor unserer Bekehrung zu Jesus waren, der nicht sündigen konnte, der kraftlos war, der ein Sklave der Sünde war, der ist mitgekreuzigt mit Christus, der ist tot. Und wir sind freigesprochen von der Sünde, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Das heißt, wir können Nein sagen zu Versuchungen. Wir können die Sünde beherrschen. Wir sind auferstanden zu einem neuen Leben in Christus und mit Christus in uns. Wir dürfen sein Leben, sein Auferstehungsleben mit ihm leben. Christus in uns, das ist unsere Hoffnung. Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist der allmächtige Gott. Und er kann alles tun, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken können, heißt es im Epheser 3. Epheser 1, Vers 19. Gott ist mit derselben Kraft in unserem Leben am Wirken, mit der er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Auferstehungskraft. Christus in dir ist die Hoffnung. Glaubst du, dass Jesus dieser Versuchung widerstehen kann, mit der du gerade kämpfst? Glaubst du, dass Jesus diese Person lieben kann, die so unterschiedlich ist zu dir? Glaubst du, dass Jesus Geduld haben kann mit deinen Kindern? Glaubst du, dass Jesus dem Bruder oder der Schwester vergeben kann, die dich verletzt hat? Die Antwort ist offensichtlich ja. Er hat uns das bewiesen vor 2000 Jahren, als er ein sündenloses Leben gelebt hat. Auf dieser Erde. In seinem irdischen Leib. Ja, nun sind wir sein Leib, nun bin ich sein Leib, nun bin ich seine Wohnung. Und Jesus möchte sein Leben, sein heiliges, sündenloses Leben, dasselbe Leben, das er vor 2000 Jahren gelebt hat, durch uns leben, durch mich leben. Und das müssen wir verstehen, das siegreiche Leben ist sein Leben. Jesu Leben in uns, sein Auferstehungsleben, das er durch mich lebt. Er lebt in mir. Das ist eine Wahrheit, die wir ergreifen müssen im Glauben. Galater 2, Vers 20 hat man schon letztes Mal, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch, das heißt in meinem irdischen Leib, noch lebe, das lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Römer 6 hat er uns gesagt, nicht herrsche die Sünde in eurem sterblichen Leib, sondern Jesus. Dieser Vers lehrt uns aber auch, dass die Sünde noch immer da ist. Ist noch nicht weg, ist noch aktiv in uns. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt. Wir spüren, dass wir heilige und unheilige Impulse in uns haben. Heilige und sündige Impulse, ist beides da in unserem Leben. Christus lebt in uns durch den Heiligen Geist. Wir haben eine neue Natur bekommen mit neuen heiligen Impulsen. Wir sind ein neuer Mensch. Und deshalb müssen wir auch nicht mehr so leben, wie wir vor unserer Bekehrung gelebt haben. Aber auch diese unheiligen Impulse sind noch da in uns. Wir sind neue Kreaturen in einem alten Leib. Mit alten sündigen Gewohnheiten. Mit falschen Denkweisen. Die Bibel nennt das das Fleisch. Oder Römerbrief hat es die Sünde in uns genannt. Wir könnten sagen, das ist so der Nachlass von unserem alten Menschen, der wir waren, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Und wir leben noch immer in derselben gottlosen Welt, die voll Versuchungen ist. Sie sagt, hey, ist doch egal, ist doch alles gut, die Sünde cool findet. Der Unterschied ist, früher hatten wir nur eine Natur, eine sündige. Jetzt haben wir eine neue Natur dazu bekommen, mit neuen Impulsen. Früher war unsere Identität Sünder. Jetzt ist unsere Identität Heilige. Früher waren wir kraftlos, jetzt wohnt der Heilige Geist in uns, der allmächtige Gott. Früher hatten wir keine Wahl, wir mussten sündigen, wir waren Sklaven der Sünden. Jetzt haben wir eine Wahl. Wir können sündigen, wenn wir das wirklich wollen, aber wir können die Sünde aber auch beherrschen und Nein sagen im Namen Jesu. Früher war da nicht so ein Kampf. Wir waren korrupt, hat uns gar nicht so viel ausgemacht zu sündigen. Außer, dass die Sünde uns zerstört und kaputt macht. Am Ende die Folgen der Sünde hat uns gestört. Aber jetzt stört es uns echt, wenn wir in Sünde fallen. Weil es passt nicht mehr zu uns. Es passt nicht mehr zu Jesus in uns. Deswegen werden wir nie mehr Frieden haben dabei. Also wir entdecken, dass da ein geistlicher Kampf in uns stattfindet. In der Bibel sehen wir, dass wir drei geistliche Feinde haben. Das eine ist unser Fleisch, also diese sündigen Impulse in uns. Das zweite ist diese gottlose Welt, Versuchungen, die von außen an uns herangetragen werden. Und dann haben wir noch den Teufel und seine Freunde, die das Ganze dirigieren, die in unsere Schwächen einhaken, uns belügen, uns Versuchungen anbieten. Und das wirkt alles oft sehr zusammen und wir wissen oft gar nicht, ja, woher kommt das jetzt gerade. Ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir gut damit umgehen. Wir spüren nur, oh, da ist dieser Drang in mir zu sündigen. Da ist diese Versuchung, was immer es ist, zu lügen, zu tratschen, den Porno anzuschauen, selbstsüchtig zu sein, mich zu überheben, mich groß zu machen, was immer es ist. Und das ist gegen unsere Natur als Heilige. Unser Herz, unsere neue Natur sagt, nein, das will ich nicht. Wenn du dich wohlfühlst, dabei in Sünde zu leben, dann bist du vielleicht nicht neu geboren durch den Geist Gottes. Dann bist du vielleicht noch kein echter Christ. Schlüssel ist erstens, dass wir erkennen, wer wir sind. Wir sind Heilige in Christus. Und wir müssen erkennen, wer in uns wohnt. Jesus. Oder ganz korrekt gesagt, der dreieinige Gott in der Person des Heiligen Geistes wohnt in uns. Und zweitens müssen wir das im Glauben ergreifen. Römer 6 haben wir gelesen, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Paulus hat geschrieben, ich bin mit Christus gekreuzigt im Galaterbrief, Kapitel 2. Die dem Christus angehören, haben das Fleisch, also ihre sündigen Impulse, samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Also wir halten es als mitgekreuzigt mit Christus. Durch das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt, schreibt der Paulus im Galaterbrief. Also diese gottlose Welt, meine sündigen Begierden, hey, das ist für mich gestorben und ich für sie. Ja, sogar mein Ego ist für mich gestorben. Das soll tot sein, das ist gekreuzigt mit Christus. Das Einzige, was ich jetzt will, meine einzige Liebe, meine einzige Leidenschaft ist Jesus. Das Leben ist für mich Christus, schreibt Paulus in Philipper 1. Wir verlieren diesen Kampf, wenn diese Hingabe nicht klar ist. Wenn unser Herz in Wahrheit für was anderes brennt als Jesus. Und deswegen funktioniert es oft nicht so gut. Ne? Wir sagen, oh, ich habe die Hand gehoben, ich bin jetzt Christ, aber ich lebe eigentlich weiter für Ehre, meine Ehre oder Kohle oder was immer es ist. Ja, dann ist es dein Götze. Der muss sterben, der muss ans Kreuz. Der Schlüssel ist eine neue Ausrichtung meines Lebens. Anbetung des richtigen Gottes, des wahren Gottes. Das verändert mein Leben. So wie Maria, die Mutter von Jesus, gesagt hat, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Diese Hingabe. Oder wie Paulus in Römer 6 gesagt hat, mich nicht der Sünde zur Verfügung stellen als Werkzeug, sondern mich ganz bewusst Christus zur Verfügung stellen als sein Werkzeug. Hey, ich bin Jesu Leib, ich bin Jesu Wohnung, ich bin sein Werkzeug. Hier meine Glieder, mein Mund soll Jesu Mund sein. Soll auferbauen, soll Wahrheit sprechen, soll Liebe sprechen. Meine Hände sollen seine Werkzeuge sein, sollen Gutes tun, nicht Böses tun. Ich stelle mich ihm zur Verfügung. Diese Hingabe muss klar sein. Ich lebe zu seiner Ehre. Ich will Frucht bringen für ihn, nicht für den Teufel. Der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und dritter Punkt, und das ist sehr wichtig, dass ich auf Jesus vertraue, nicht auf mich selbst dabei. In Johannes 15 hat Jesus gesagt, getrennt von mir könnt ihr, wie viel tun? Wer weiß es? Getrennt von mir könnt ihr ein bisschen tun. Ne? Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Oh, wirklich? Auch nicht Versuchungen und Sünden widerstehen. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, aber Jesus kann es, Jesus in uns. Jetzt wollen wir ein paar Verse lesen in Römer 7, mal umblättern. Da beschreibt Paulus den Kampf gegen die Sünde. Wir lesen ab Vers 22. Ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, an seinen Wegen. Das ist meine neue Natur. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz oder das Prinzip der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also zwei Impulse, die uns in unterschiedliche Richtungen ziehen wollen in uns. Und übrigens, wenn wir uns nicht sicher fühlen in unserer Identität in Jesus, dann wird es uns sehr schwer fallen, zuzugeben, dass da noch Mist ist in uns, der noch raus muss. Dann werden wir das vielleicht schönreden und sagen, ich bin nicht rechthaberisch und stolz, ich bin einfach ein starker Leiter daheim. Wirklich. Aber bekennen ist wichtig für den Sieg, für Veränderung. Aber wenn ich sicher bin in Jesus, dann kann ich im Licht leben. Dann kann ich meine Sünden, meine Schwachheiten, die noch da sind, aufdecken, auch vor anderen und nicht zudecken. Diese falschen Einstellungen. Und das macht mich frei. Und Paulus ist ehrlich. Er sagt uns, da ist noch Dinge, ich tue, was ich nicht tun will. Aber er identifiziert sich in diesem Kampf mit seiner neuen Natur. Das ist das Herz eines Christen. Er will das Richtige tun. Sein Herz schlägt für Gott. Und er betrachtet diese sündigen Impulse in sich als etwas Fremdes, als etwas Feindliches. Er distanziert sich von ihnen. Seht hier im Vers 20. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Gleichzeitig macht er aber auch die Entdeckung, dass er aus eigener Kraft diese sündigen Impulse nicht beherrschen kann. Seht ihr das hier? Im Gegenteil, er merkt, dass die Sünde stärker ist als sein guter Wille. Auf sich allein gestellt ist er ein Sklave des Fleisches. Er ist besiegt, er ist beherrscht von der Sünde. Nicht er hat die Sünde im Griff, sondern die Sünde hat ihn im Griff. Seht ihr Vers 15 zum Beispiel. Nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Oh, das ist ehrlich für einen Apostel, das zu sagen, oder? Findet ihr nicht auch? Vers 22, denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes. Vers 23, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also auf gut Deutsch, ich bin auf mich allein gestellt, ein Sklave meiner Lüste, meiner Triebe. Das ist eine schmerzhafte Erfahrung. Diese Erfahrung des Scheiterns trotz bester Absichten und trotz aller Anstrengungen. Und am Ende schreit der Paulus hier im Vers 24 verzweifelt aus, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und das ist ein krasses Bild, was er hier gebraucht. Manchmal wurden in der Antike Menschen, also Mörder im Konkreten, so hingerichtet, dass sie die Leiber derer, die sie ermordet haben, dass ihnen die aufgebunden wurden oder sie wurden gebunden an den Leichnam und dann, wenn der verwest ist, dann wurde sein Leib mit zerfressen. Das ist das Bild, was der Paulus hier gebraucht. Er vergleicht diese sündige Impulsquelle in seinem Leben so wie so einen Leib des Todes. Und er ist verzweifelt, er ist erschöpft, er hat keine Hoffnung mehr auf sich selbst. Und es ist gut. Wir müssen alle an das Ende von uns selbst kommen. Wenn wir diese Lektion nicht lernen, dann werden wir nie siegreich sein. Wir müssen an das Ende von uns selbst kommen. Wir müssen das glauben, was der Paulus hier sagt im Vers 18, dass in ihm nichts Gutes wohnt. Glaubst du das? dass in dir nichts Gutes wohnt. Oder wie Jesus gesagt hat in Johannes 15, dass wir getrennt von ihm nichts tun können. Glaubst du das wirklich? Oder vertraust du noch immer ein Stück weit auf dich selbst? Dass du irgendwie fähig bist, der Versuchung zu widerstehen. Dass du irgendwie fähig bist, aus dir nach Gottes Geboten zu leben, ist Gesetzlichkeit, ist Selbstgenügsamkeit. Das ist Unabhängigkeit von ihm, Autonomie. Und das ist unser größtes Problem im Kampf gegen die Sünde. Wenn wir noch denken, naja, dass wir wenigstens ein bisschen was beitragen können. Naja, Jesus, ich bringe meine Motivation ein. Du weißt, ich habe einen starken Willen. Oder ich habe da irgendwie so eine schlaue Taktik, habe ich gelesen in irgendeinem Seelsorgebuch. Ich kann mich selbst beherrschen. Nee, kannst du nicht. Wenn du so denkst, dann wirst du auf die Nase fallen, 100%. Diese Autonomie, dieses Eigenleben, dieses Selbstvertrauen, das ist das Problem. Das ist die Wurzel der Sünde, das muss ans Kreuz. Selbstvertrauen ist tödlich in Versuchung. Wir können nicht selbst siegen, aber wir können mitsiegen mit Jesus. Die Wahrheit ist, wir sind kraftlos und unfähig dazu, sündenlos zu leben. Das müssen wir akzeptieren. Aber Jesus kann es durch uns tun. Galater 5 sagt uns, wandelt im Geist, das heißt, lasst euch vom Heiligen Geist in euch beherrschen. Und dann werdet ihr die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und Paulus kam an diesen Punkt, wo er ausschrie, elender Mensch, wer wird mich retten vor diesem Leib des Todes? Und das Schlüsselwort in diesem Satz ist wer? Seht ihr das? Nicht länger, ich elender Mensch, wie werde ich mich retten? Oder was? Was wird mich retten? Irgendwie ein tolles Konzept oder ein Buch oder ein Programm oder irgendeine Strategie? Nee, sondern wer wird mich retten von der Sünde in meinem Leben? Das ist der Schlüssel. Ich erwarte nichts mehr von mir. Ich wende mich von mir ab an jemand anderen. Jemand außerhalb von mir. Und in Vers 25 sagt uns Paulus, wer dieser jemand ist. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus natürlich. Ich sage, es ist immer die richtige Antwort. Jesus. Seht ihr das in diesem Abschnitt, dass ich aus den vorangehenden Versen hört auf und an die Stelle von dem Ich tritt er, Christus. Ich lebe nicht länger im Selbstvertrauen, ich lebe im Jesusvertrauen, im Gottvertrauen. Das ist der Wendepunkt. Das ist der Punkt, wo wir aufhören, im Fleisch zu wandeln, das heißt aus eigener Kraft zu leben auch, und wo wir anfangen, im Geist zu wandeln, aus seiner Gnade, aus seiner Kraft zu leben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist siegreiches Leben. Die Wahrheit ist, Jesu Leben ist das einzige siegreiche Leben, was es gibt. Ich gebe mich im Vertrauen in meiner Versuchung ihm hin, ich vertraue mich ihm an und ich lasse ihn siegen durch mich. Ich muss meinen Blick zu ihm wenden. Wir fangen an zu sinken wie der Petrus auf dem Wasser, als er auf Jesus zuging. Als er wieder auf sich geschaut hat und dann fallen wir auf die Nase. Aber das Coole ist, selbst dann siegen wir mit Jesus. Seht ihr den nächsten Vers, Kapitel 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis. Jesus ist gestorben genau für diese Sünde, wo ich gerade reingefallen bin oder reingelaufen bin. Er ist gestorben dafür. Er hat es weggeschafft. Er hat mich bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Ich kann es bekennen und ich kann schnell wieder aufstehen und ich kann weitergehen mit ihm. Meine Beziehung mit Gott ist weiter intakt, ist sicher in Jesus. Ich bin geliebt von ihm. Auch der, der gerade auf der Nase liegt. Ich bin geliebt von ihm in dem Moment. Gottes Gnade ist größer. Vers 2, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also das Leben Jesus in mir ist stärker als die Sünde und der Tod. Dieses Prinzip seines Lebens in uns befreit uns von diesem Prinzip der Sünde und des Todes. So als Beispiel ist wie mit den Gesetzen der Schwerkraft und der Aerodynamik. Von Natur aus auf mich allein gestellt, wäre ich nach unten gezogen. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Merke ich jedes Mal schmerzhaft, wenn ich auf die Nase falle. Das ist das Prinzip der Schwerkraft. Aber der Micha weiß es, das Gesetz der Aerodynamik ist in einem gewissen Sinn stärker als das Gesetz der Schwerkraft. Kann die Schwerkraft überwinden. Na, im Vertrauen darauf steige ich in ein Flugzeug ein. Und Motoren beginnen zu arbeiten, die Turbinen drehen sich, das Flugzeug setzt sich in Bewegung und hebt schließlich ab. Wow! Das alte Gesetz der Schwerkraft ist überwunden. Von dem neuen Gesetz der Aerodynamik. Es ist aber so, ich kann die Schwerkraft allerdings nur im Flugzeug überwinden. Das ist ein Bild für Jesus. Ich kann nicht selbst fliegen, probiert es nicht aus. Funktioniert nicht. Egal wie sehr ihr, wie schnell ihr wackelt. Ich kann nicht selbst fliegen. Das heißt, ich muss in völliger Abhängigkeit von diesem Flugzeug bleiben. In dem Moment, wo ich aussteige, stürze ich ab. Wirkt wieder dieses Gesetz der Schwerkraft auf mich. Meine Identität ist Jesus. Wenn ich sozusagen aussteige aus Jesus und wieder versuche, mein Leben in meine eigene Hand zu nehmen und zu managen, wenn ich wieder anfange, auf mich selbst zu vertrauen, dann stürze ich ab. Also wir müssen in dieser Haltung der völligen Abhängigkeit von Jesus bleiben und im Vertrauen auf ihn allein leben. Ich vertraue darauf, dass sein Leben in mir ist. Er ist die Kraftquelle, aus der ich lebe. Er allein. Und das ist eigentlich so das Grundübel. Grundproblem in unserem Leben. Nicht so sehr irgendeine konkrete Sünde, in die ich gerade reinfall, wo ich auf die Nase fall. Sondern, dass wir so wenig mit Jesus beschäftigt sind. Dass wir noch zu wenig auf ihn ausgerichtet sind. Noch zu viel um uns drehen. Wir haben noch nicht ihn an die Stelle von uns gesetzt in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Und da fallen wir auf die Nase. Überhaupt in diesem Kampf gegen die Sünde, mach Jesus zu deinem Fokus. Mach nicht den Kampf gegen die Sünde zu deinem Lebensinhalt oder zu deinem Fokus. Mach Jesus zu deinem Fokus. Leb mit ihm. Red mit ihm, hör auf ihn, schau auf ihn, sei beschäftigt für ihn, sei von ihm eingenommen. Die Wahrheit ist, je mehr wir uns auf diesen Kampf gegen die Sünde konzentrieren, desto mehr nimmt es uns ein. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt. Ah, zum Beispiel, oh, da ist irgendein schlechter Gedanke, ein lustvoller Gedanke und du sagst, nee, daran will ich nicht denken, daran will ich nicht denken, daran will ich, woran will ich nicht denken? Oh, jetzt habe ich schon wieder dran gedacht. Das nimmt uns ein. Oder hast dich schon überfressen und sagst, oh nee, ich will nimmer. Und dann stehst du vor dem Schokoladenregal und sagst, dich werde ich nicht essen und dich werde ich nicht essen und dich werde ich nicht essen. Und dann hast du es. Konzentrier dich nicht auf den Kampf gegen die Sünde, sondern auf Jesus. Der Schlüssel ist eine Neuausrichtung unseres Lebens. Ich mag dieses Beispiel. Wenn ich dir sage, denk nicht an einen roten Elefanten. Okay, bitte nicht an einen roten Elefanten denken. Nee, nein, nicht an roten Elefanten denken. Woran denkst du? Roten Elefanten. Logisch. Aber wenn ich dir irgendwas anderes beschreibe, oh Mann, der Kuchen, den die Anja gebacken hat, der da hinten steht. Stell euch mal vor, so ein schöner Kuchen, ich weiß nicht, was für einer ist. Sag mal, Schokolade und wer denkt noch an roten Elefanten? Niemand mehr. Richte dich auf Jesus aus und die Sünde wird verblassen. Der Trick ist nicht, dass wir noch verbissener gegen die Sünde kämpfen. Kennt ihr das aus eurem Leben? Na, ihr fallst auf die Nase und sagst, ach, das kann nicht sein, ich bin noch ein Christ, ich folge doch Jesus nach und jetzt werde ich mich noch mehr anstrengen. Und noch verbissener dagegen kämpfen, das bringt es nicht. Und wir müssen uns Jesus nahen. Also statt krampfhaft gegen einen schlechten Gedanken anzukämpfen, ist es viel effektiver, sich von diesem Kampf abzuwenden, zu Jesus zu wenden. Zum Beispiel ein Lobpreislied zu singen, im Wort zu lesen, vielleicht einen Bruder anzurufen. Hey Bruder, wie geht's dir? Ich kämpfe gerade, ich bete für mich. Vielleicht irgendjemanden Kranken im Namen Jesu besuchen zu gehen. Du gehst raus und du merkst auch, dumme Gedanke ist gar nicht mehr da. Bin mit was anderem beschäftigt. Also kämpf nicht gegen die Finsternis, schalt ins Licht ein. Viel effektiver. Flieht die Finsternis. Jesus ist das Licht, natürlich. Jesus ist die Antwort. Jesus ist auch die Identität. Meine Identität in Jesus ist auch die Heilung für diese hässlichen Bereiche, für diese Widerstandsnester der Sünde, die ich noch in mir selbst finde. Na, ein Weg, sündige Impulse oder Gewohnheiten zu bekämpfen, ist, sich zum Beispiel die Konsequenzen vor Augen zu halten. Ich meine, Sünde belügt uns ja, so wie die Werbung auch, gell? Sünde ist attraktiv, sonst wäre es keine Versuchung. Hey, komm, mach das, fühlt sich gut an. Hey, das wird toll sein, du wirst dich glücklich fühlen. Ja, aber Kleingedruckte unten, der Lohn der Sünde ist der Tod. Tod. Beziehungen zu Gott, mit den Mitmenschen, Tod in der eigenen Seele. Jede Sünde trägt eine negative Konsequenz schon in sich. Ja, das können wir uns vor Augen halten. Die Kosten der Sünde. Also zum Beispiel, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt lüge, wenn ich betrüge, wenn ich, was ganz krass ist, wenn ich jetzt dran denken würde, die Ehe zu brechen mit meiner Frau, was wäre die Konsequenz davon? Oh Mann, das würde mein Zeugnis zerstören, das würde meine Familie zerstören, das würde meinen Ruf zerstören, das würde mich finanziell kosten, das würde mich letztlich unerfüllt zurücklassen, diese Versuchung, das ist eine Lüge. Und allein das mag eine Person davon abhalten, sich auf eine Affäre einzulassen. Okay, ist eine Taktik. Oder Menschen tun die Konsequenzen ihrer Sünde leid. Sagen wir, irgend so ein egoistischer, liebloser, harter, kritischer Kerl und dann irgendwann packt seine Frau die Koffer und um die Konsequenzen rückgängig zu machen, versucht er netter zu sein. Oh Schatz, komm zurück, ich werde mich ändern. Ich schwör's. Und wenn sie zurückkommt, dauert es meistens nicht lange und er ist wieder derselbe fiese Kerl, dasselbe Muster wie vorher. Warum? Weil es ist nur oberflächlich. Da ist keine echte Buße, da ist keine echte Erneuerung. Da hacken wir an den Baum und lassen die Wurzel stehen. Da ist eine Willensanstrengung, aber ohne dass sich das Herz, ohne dass sich der Sinn verändert hat. Hey, du tust dir selbst leid, weil deine Frau dich verlassen hat. Das ist das Problem. Dir tut's nicht leid, dass du deine Frau betrübt hast. Dir tut's nicht leid, dass du den Heiligen Geist, dass du Gott betrübt hast. Dass du Jesus betrübt hast, der dich liebt und den du hoffentlich liebst. Nee, du liebst dich selbst. Und nicht deine Frau und Gott so sehr, dass du dich änderst. Das ist die Wahrheit. Das ist oft so eine falsche Buße, zu, oh, ich kehre um, weil mir sind die Konsequenzen ein bisschen zu krass. Da geht es noch immer um mich. Besser als dir die negativen Konsequenzen vor Augen zu halten, ist dir vor Augen zu halten, Jesus und wer du in ihm bist, deine Identität in ihm. Hey, ich bin ein Heiliger in Jesus. Ich bin ein Botschafter Christi in dieser Welt. Ich bin sein Leib. Jesus hat mich so sehr geliebt, dass er sich für mich hingegeben hat. Oh, danke, Jesus. Aber wie kann ich ihn, wie kann ich meine Frau so behandeln nach all dem, was er für mich getan hat? Er ist mein Retter. Sie ist Gottes Tochter. Wie kann ich so stolz sein? Wie kann mir mein Ansehen so wichtig sein, wenn Jesus, der Gott war, sich selbst entleert hat und erniedrigt hat und Mensch geworden ist für mich und sich dann nochmal erniedrigt hat und ans Kreuz gegangen ist für mich? Oh, das passt nicht zu Jesus, wenn ich so bin. Das passt nicht zu dem, wer ich in Jesus bin. Seht ihr, das wird mein Herz, das wird mein Denken verändern, wenn ich ergreife, wer ich in Jesus bin. Gott hat immer gesagt, seid heilig, denn ich bin heilig. So hat er seinem Volk schon immer gesagt. Also es hat was mit der Beziehung zu ihm zu tun. Er hat sie in Beziehung zu ihm gesetzt. Also wer bin ich in Jesus? Und mir bewusst machen, ich muss nicht mehr so leben wie früher. Ich habe mit Jesus eine Kraftquelle in mir, mich zu ändern. Ich habe in Jesus die Autorität, Nein zu sagen zur Sünde. Kolosser 1 heißt es, Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also wir haben Königreiche gewechselt, vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Wir haben Könige gewechselt, wir haben Fronten gewechselt. Ich bin nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde und des Todes, sondern unter der Herrschaft von König Jesus, allmächtigen Gott. Ich sitze eigentlich biblisch gesprochen schon in ihm, mit ihm, auf seinem Thron, über diese Welt, über dieses Universum. Ich bin unter seiner Autorität, ich bin sein Botschafter in dieser Welt und der Botschafter hat abgeleitete Autorität von der Regierung, die ihn ausgesandt hat. Also wir sind bevollmächtigte Ausgesandte, wir sind Handlungsbevollmächtigte in Jesus. Wir haben seine Autorität. Also ein Beispiel, versetzt euch zurück so in die Zeit Ende des Zweiten Weltkriegs. Stell dir vor, du bist ein Gefreiter in der deutschen Wehrmacht und du hast einen echt so einen bösen Hauptmann, der schikaniert dich, der befiehlt dir, böse Dinge zu tun und ob es dir gefällt oder nicht, du musst ihm gehorchen. Ja, du bist unter seiner Autorität. Doch dann, wisst ihr, wurde die deutsche Wehrmacht von den Alliierten besiegt und dieser Hauptmann wurde degradiert. Der hat keine Autorität mehr über dich. Aber der Kerl schreit dich noch immer an. Der tut so, als ob. So wie dein Fleisch. Versucht dich herumzukommandieren. Und anfangs hast du noch reagiert, einfach weil du so gewohnt warst, aber mit der Zeit hast du gelernt, nee, ich muss ihm nicht mehr folgen. Ich bin frei von diesem Tyrannen. Und dann immer weiter an, du bist jetzt in den Dienst eingetreten der Alliierten. Und die haben dich zum Hauptmann ernannt. Jetzt ist dieser ehemalige degradierte Hauptmann unter deiner Autorität. Er muss dir gehorchen, weil du unter der Autorität eines neuen Königs bist oder einer neuen Regierung bist. Und so ist es mit unserer Sünde, unserer Beziehung zur Sünde. Wenn uns unser Fleisch anschreit, müssen wir nicht mehr nachgeben. Wir haben die Autorität, Nein zu sagen in Versuchungen. Und wir haben die Kraft, es zu tun. Alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Philipper 1. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass er über euer Vermögen versucht werdet. 1. Korinther 10. Wir sind mehr als Überwinder durch ihn. Römer 8. Wir dürfen mitziehen in seinem Triumphzug. 2. Korinther 2. Wir sind Heilige. Wir sind Heilige. siegreiche Heilige in ihm. Wir dürfen uns von Versuchungen und Sünde abwenden und ein freies, heiliges Leben leben in ihm und mit ihm. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Johannes 8, Vers 36. Ist das wunderbar? Also lass uns das ergreifen im Glauben. Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke für die Identität, die du uns gegeben hast. Danke, dass wir nichts erarbeiten müssen, dass du es uns geschenkt hast. Eine neue Identität in Christus. Und Herr, wir wollen die ergreifen, heute Morgen. Ergreifen, dass du in uns wohnst, dass wir Heilige sind, dass wir anders leben können. Vertrauen auf dich aus deiner Kraft. Du willst es durch uns tun. Und so, Herr, wollen wir uns ganz neu in deine Hände legen und uns dir hingeben und uns dir anvertrauen. Füll uns mit deinem Geist, Herr. Füll du unser Leben. Erinnere uns immer wieder, dass du da bist und dass wir immer wieder lernen, einfach auf dich zu schauen, ständig. Ständig im Gespräch zu sein, dich zu sehen, nicht uns, und ja, aus dieser Identität heraus zu handeln. Dazu füll uns, Vater, und segne uns und begleite uns diese Woche. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.